Rede des Monats, Universitätsbibliothek Freiburg.
Lorenz Oberlinner hielt seinen Vortrag Deutungen des Todes Jesu in der neutestamentlichen Tradition am 24. März 1989 anlässlich der Akademietagung zum Thema Durch seine Wunden sind wir geheilt worden, Feier und Deutung des Ostergeschehens, die vom 23. bis 26. März 1989 in Hinterzarten im Schwarzwald stattfand. Ziel der Tagung war es, theologische Verstehenshilfen zum Osterereignis darzubieten, die die Gottesdienste der Kar- und Ostertage in der Pfarrkirche Maria in der Zarten in Hinterzarten begleiten und erschließen sollten.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich setze in gewissem Sinne die Aussagen von Herrn Pfarrer Weiler von gestern voraus, die Einbindung auch dieser Arbeit an der Bibel, am Alten Testament und am Neuen Testament in die Liturgie der Karwoche. Und ich setze auch in etwa voraus, ohne dass das jetzt von Bedeutung wäre für die Zuhörer, die neu dazugekommen sind, ich setze in etwa voraus die Beschäftigung mit Jesaja 53. Das heißt, der deutero-jesajanische Gottesknecht wird im Zusammenhang unserer Besinnung nicht im Mittelpunkt stehen. Wenn wir von den Deutungen des Todes Jesu im Neuen Testament sprechen wollen, wie sie uns im Neuen Testament überliefert sind, dann bedarf es zu Beginn unserer Besinnung eines kurzen geschichtlichen Ausgriffs. Wir müssen wenigstens in einigen Hinweisen versuchen, die Bedeutung der Situation des Karfreitags im Jahre 30 zu erhellen. Die Datierung des Todes Jesu auf Freitag, den 7. April im Jahre 30, wird heute in der Exegese ziemlich allgemein akzeptiert. Jesus wird zwar durch die Römer hingerichtet, und das setzt eine entsprechende Verurteilung durch die Römer voraus. Das Urteil nennt einen politischen Grund, König der Juden. So in Markus Kapitel 15, Vers 26. Das heißt, Jesus stirbt wegen des Vorwurfs, als politischer Aufrührer agiert zu haben. Die Initiative für die Aktion gegen Jesus liegt allerdings wohl bei der jüdischen Behörde, bei der obersten jüdischen Behörde, dem Synedrium von Jerusalem. Ihr Eingreifen hatte auch einen politischen Stellenwert. Der entscheidende Grund lag aber im Bereich der Theologie, im Bereich des Glaubens. Diese theologische Bedeutsamkeit von Jesu Tod ist vor allem auch begründet in Jesus selbst, in seinem Wirken und in seiner Verkündigung. Bei aller grundsätzlichen Gemeinsamkeit mit den jüdischen Glaubensgenossen seiner Zeit aus den verschiedenen religiösen Gruppierungen hatte Jesus doch in zentralen Fragen der Gottesverkündigung, in den Fragen der Gültigkeit von Gesetz und Tradition einen Standpunkt eingenommen, der ihn in Widerspruch zur Überlieferung brachte. Von seinem Tod war folglich auch diese seine Gottesverkündigung unmittelbar betroffen. War nicht die Ohnmacht am Kreuz die unverkennbare Widerlegung von Jesu Vollmachtsanspruch, den er in seiner Gottesverkündigung erhoben hatte? Wenn aber Jesus auf diese Weise durch dieses Gottesurteil des Kreuzes ins Unrecht gesetzt worden war, dann galt dies auch für die, die sich auf ihn verlassen und sich auf ihn eingelassen hatten, also für die Jünger. Der, dem sie nachgefolgt waren, starb zudem den Tod des von Gott verfluchten Verbrechers. Das Alte Testament kennt ein eindeutiges Urteil, überliefert in Deuteronomium 21, Vers 23. Ein Gehängter ist ein von Gott Verfluchter. Unbeschadet der Frage, ob Jesus selbst diesen, seinen gewaltsamen Tod, mit Gewissheit vorhergesehen, ob er ihn seinen Jüngern angekündigt oder gar in einer besonderen Weise als von Gott kommenden Heilstod gedeutet hat, für die Jünger und für ihren Glauben, der sich an der Botschaft Jesu ausgerichtet und orientiert hatte, bedeutete die Hinrichtung Jesu eine Krise ihres Glaubens, die nicht aus eigener Kraft überwunden werden konnte. Die Möglichkeit einer positiven Interpretation, einer Sinngebung des Todes Jesu, wurde ihnen erst eröffnet durch die Gewissheit, dass der Tod nicht Gottes letztes Wort zu Jesus war. Sie formulierten diese Gewissheit in dem Bekenntnis: Gott hat ihn auferweckt, Gott hat ihn erhöht, Gott hat ihn zum Sohn Gottes eingesetzt. Und auf dem Hintergrund dieses im wahrsten Sinne grundlegenden Bekenntnisses, nämlich grundlegend für den Glauben an Jesus als den Christus, den verheißenen Heilbringer, wird nun auch Jesu Tod zur Sprache gebracht. Beachtet man diesen Ausgangspunkt, der zugleich auch der Zielpunkt jeglichen Redens über Jesu Tod im Neuen Testament ist, dann ist von Anfang an klar: Über diesen Tod Jesu lässt sich nie im Sinne einer bloßen Information oder im Sinne einer unbeteiligten Weitergabe von Fakten reden. Über ihn lässt sich nur aus unmittelbarer Betroffenheit reden. Eindrücklich belegen kann man dies, und das sei als erstes Beispiel zugleich unterschiedlicher Deutungen des Todes Jesu im Neuen Testament festgestellt, wenn man die Überlieferung der Passion in den Evangelien etwas genauer betrachtet. Und das soll nun unser erster Punkt sein, mit dem wir uns beschäftigen wollen, nämlich Jesu Passion in der Verkündigung der Evangelien. Lassen Sie mich einen kurzen Ausblick an diesem Punkt machen. In einem zweiten Punkt sollen dann betrachtet werden zwei unterschiedliche Deutungen des Todes Jesu. Und in einem dritten Punkt sollen zur Sprache gebracht werden zwei deutliche Kategorien, die im Neuen Testament auch von Bedeutung sind, nämlich das Motiv der Versöhnung und der Sühne. In einem ersten Punkt also Jesu Passion in der Verkündigung der Evangelien. Es gehört zu den eigentlich viel zu wenig beachteten und inhaltlich reflektierten Tatsachen, dass das zentrale Ereignis der Jesusgeschichte, sein Tod in Jerusalem, in der vierfachen Gestalt unserer Evangelien überliefert ist und entsprechend auch in dieser vierfachen Gestalt in der Liturgie der Karwoche zur Verlesung kommt. Zwar ist diesen vier Passionsgeschichten die Grundstruktur des erzählerischen Rahmens gemeinsam, nämlich in der Sequenz der Perikopen, ganz grob gesprochen, Verhaftung Jesu, Verhör vor dem Synedrium, Verhör vor Pilatus, Verurteilung, Hinrichtung und Grablegung. Doch innerhalb dieses groben Rasters der Geschehensabfolge finden sich zum einen Unterschiede in der Erzählgestalt des gleichen Geschehens, und zum anderen finden sich bei den einzelnen Evangelisten auch Traditionen, die jeweils nur bei ihm stehen. Zwei Beispiele dafür: Das Wort des Pilatus: Ich bin unschuldig am Blute dieses Gerechten, verbunden mit dem Waschen der Hände, ist Sondergut des Matthäus. Und nur bei Lukas findet sich die Überstellung Jesu durch den Pontius Pilatus an den zur gleichen Zeit in Jerusalem weilenden Herodes Antipas. Es ist nicht möglich, aus den vier Evangelienüberlieferungen eine einzige Passionsgeschichte zu gestalten, es sei denn, man macht dies gewaltsam. Wie sehr die Verkündigungsabsicht des jeweiligen Verfassers mit zu bedenken ist, sei an einem punktuellen Vergleich der beiden Gestaltungen bei Markus und bei Johannes überliefert, aufgezeigt. Markus, der uns die älteste Form der Passionsgeschichte überliefert, legt ganz bewusst und ganz deutlich den Akzent darauf, dass das Leiden Jesu der eigentliche Schlüssel zum Verständnis des Evangeliums und damit auch zum Verständnis der Sendung Jesu insgesamt ist. Jesus selbst hat zwar, auch nach Markus, seinen Tod vorhergesehen, angekündigt und ihn als dem Willen Gottes entsprechend angenommen. Das lässt sich etwa zeigen in der dreifachen Form der Leidensankündigung bei Markus in den Kapiteln 8, 9 und 10. Und dennoch, bei Markus wird Jesus in der Passion dargestellt als der, der von Furcht und von Angst ergriffen wird. Jesus bittet darum, dass Gott ihn vor diesem Kelch des Leidens bewahren möge. Sein letztes Wort ist das Gebet aus Psalm 22: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hier eine kurze Zwischenbemerkung. Der Psalm 22 wird uns in einem anderen Zusammenhang, in einer anderen Bedeutung noch einmal begegnen, weil dieser Psalm, dieses Gebet zu Gott nicht nur die Klage bringt, sondern weil dieser Psalm am Ende auch das Vertrauen zu Gott äußert, dass Gott den leidenden Gerechten letztendlich retten wird. Nur man darf wohl dieses Motiv der letztendlichen Rettung durch Gott an unserer Markusstelle nicht einfach als das entscheidende Motiv eintragen. Es scheint vielmehr so zu sein, dass in der markinischen Passionsgeschichte das Leiden des Gekreuzigten und die aus der Not des Sterbenden kommende Anrufung Gottes im Mittelpunkt steht. Also nicht so sehr das Vertrauen auf die endgültige Hilfe und Rettung, sondern die Not in der Situation des Kreuzes. Zurück zu Markus. Jesus stirbt mit einem lauten Schrei. Und doch gilt gleichzeitig, gerade in dieser Ohnmacht und scheinbaren Gottverlassenheit offenbart Jesus sich als der Sohn Gottes. Vom heidnischen Hauptmann heißt es, als er ihn so sterben sah, sagte er, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Markus betont in dieser seiner Gestaltung der Passionsgeschichte, dass das Bekenntnis zu Jesus als den Sohn Gottes nur dort und nur dann recht gesprochen ist, wenn es diesen Weg Jesu über das Leiden, durch die Niedrigkeit und die Not des Kreuzes mit bedenkt. Für diese für Markus typische und deutlich erkennbare Betonung der Passion Jesu mag auch ausschlaggebend gewesen sein, die Situation seiner Gemeinde. Mit der einseitigen Betonung des Glaubens an Jesus als den Erhöhten, an den zum Gericht machtvoll wiederkommenden Menschensohn, mit einer einseitigen Betonung dieser Position wuchs die Gefahr, dass man den irdischen und damit vor allem auch den Gekreuzigten vergaß oder ihn zumindest an den Rand des Glaubensbekenntnisses rückte. Sich mit dem machtvoll zu Gott Erhöhten sich zu identifizieren, fiel wohl den Christen nicht so schwer. Sich mit dem Gekreuzigten zu identifizieren dagegen sehr schwer. Und gegenüber solchen Tendenzen findet Markus nun den Weg des Glaubens an Jesus als den Messias wieder ganz deutlich und massiv an den Weg über das Kreuz. Diese Bindung des Bekenntnisses zu Jesus als Messias an seine Inkarnation bis hin zum Schlusspunkt des Kreuzestodes ist selbstverständlich auch für das Johannesevangelium grundlegend und unaufgehbar. Und doch, das Kreuz kommt bei Johannes in einer gegenüber Markus deutlich veränderten Akzentuierung zur Sprache. Das ganze Evangelium des Johannes durchzieht der Hinweis, dass Jesus sich vom Vater gesandt weiß, um dessen Willen zu erfüllen. Das letzte Mal Jesu mit seinen Jüngern, welches ebenfalls schon unter dem Eindruck der angekündigten Passion steht, leitet der Evangelist ein mit den Worten: Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen, die in der Welt waren, liebte, erwies er ihnen diese Liebe bis zur Vollendung. Kapitel 13, Vers 1. Auf der Grundlage dieser vorgegebenen Bestimmung des Kreuzestodes als Zeichen der Liebe Gottes und als Zeichen der Liebe seines Gesandten kann der Sterbende dann auch seinen Tod deuten als die Vollendung dieser seiner Sendung, und das zeigt sich in den letzten Worten Jesu im Johannesevangelium: Es ist vollbracht. Johannes Kapitel 19, Vers 30. Es entspricht solcher Souveränität Jesu, dass er noch vom Kreuz aus für seine Mutter sorgt: Sieh da deinen Sohn, sieh da deine Mutter, zu Maria und zum sogenannten Lieblingsjünger. Die ganze Passionsgeschichte zeigt bei Johannes Jesus in dieser seiner Überlegenheit. Etwa gleich bei der Verhaftung: Die Soldaten und die Gerichtsdiener stürzen zu Boden, als Jesus sagt: Ich bin es. Deutlich wird das auch im Verhör vor Pilatus. Dieses Verhör ist ganz von Jesus her gesehen und gestaltet. Jesu Weg zum Kreuz wird zugleich gekennzeichnet als Weg zur Erhöhung. Das Kreuz hat bei Johannes nicht mehr die Bedeutung eines Zeichens der äußersten Verlassenheit, der tiefsten Erniedrigung und der Not, sondern es ist jetzt bei Johannes Zeichen der Verherrlichung des Vaters und des Sohnes. Der Jesus der johannäischen Passionsgeschichte ist der am Kreuz, dem Zeichen des Triumphes der Liebe Gottes, thronende König. Der Grund für dieses Verständnis des Todes Jesu liegt, wie der Evangelist immer wieder betont, darin, dass sich in Jesus und in seinem Geschick der Wille Gottes, und das ist seit jeher, vom Alten Testament von Anbeginn an, der Heilswille Gottes vollendet. Bereits am Anfang seines Wirkens formuliert deshalb der johannäische Jesus in Kapitel 3, Vers 34: Meine Seele, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, und sein Werk zu Ende zu führen. Und dieser Wille Gottes ist darauf gerichtet, den Menschen in Jesus das Heil zu schenken. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. So Kapitel 3 in den Versen 16 und 17. Im Blick auf die Passion ist es nun für Johannes besonders wichtig zu zeigen, dass sich im Geschick des Todes und der Kreuzigung Jesu der in der Schrift geoffenbarte Wille Gottes erfüllt. Der Evangelist verstärkt eine Tendenz, die von Anfang an die Überlieferung der Geschichte Jesu und in besonderer Weise die Darstellung der Passion beeinflusst hat. Es sind vor allem die sogenannten Leidenspsalmen, nämlich Psalm 22 und Psalm 69, die direkt oder auch in Anspielung die Erzählweise der Passion bestimmen. Es ist anzunehmen, dass die Weitergabe der Überlieferung von Jesu Tod von Anfang an in dieser Form einer am Alten Testament orientierten Darstellung erfolgte. Es geschah dies zum einen aufgrund des Glaubens, dass im Tod Jesu sich der Wille Gottes erfüllt hatte. Und dieser Wille Gottes war eben grundgelegt in der Heiligen Schrift. Damit verknüpft war auch eine apologetische Tendenz. Das Kreuz bedeutete für die Verkündigung vom Messias Jesus eine beinahe unüberwindliche Barriere auf Seite der gläubigen Juden. Ich betone, eine beinahe unüberwindliche Barriere auf Seite der gläubigen Juden, nicht auf Seite der ungläubigen Juden, wie wir ja bis vor einigen Jahren am Karfreitag in den großen Fürbitten noch zu beten oder zu formulieren pflegten. Mit Hilfe der Schrift versuchten deshalb die Christen, diese Spannung, diesen Widerspruch zur Glaubenstradition aufzuheben. Typisch ist etwa das Wort des Auferstandenen an die beiden Emmausjünger, wie es bei Lukas überliefert wird, im Kapitel 24. Wie schwer fällt es euch, sagt der Auferstandene zu diesen beiden, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste nicht der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. Dabei ist aber die Besonderheit des christlichen Schriftbeweises bzw. Schriftbezuges zu beachten. Nicht das Wort der Schrift führt zum Glauben und zum Bekenntnis an Jesus, sondern dieser Glaube an Jesus ist die Voraussetzung, das Fundament und der Ausgangspunkt. Von diesem Glauben her und auf diesen Glauben hin wird das Wort der Schrift gedeutet und verstanden. In der johannäischen Passionsgeschichte wird die Übereinstimmung der Ereignisse mit der Schrift nun noch ganz besonders betont und explizit herausgestellt. In der Schilderung des Sterbens Jesu ist an drei Stellen die für Johannes typische Formel eingeführt, nämlich die Formel, damit die Schrift erfüllt werde. So ist erstens bei der Verlosung des aus dem Stück gewobenen des aus einem Stück gewobenen Untergewandes darauf verwiesen, dass sich hier die Schrift erfüllt, mit einem Zitat aus Psalm 22. So dann zweitens beim Wort Jesu, das ihn dürstet, und der damit verbundenen Darreichung eines mit Essig Wasser gefüllten Schwammes, verbunden mit einem Zitat aus Psalm 69. Kennzeichnend ist hier die Formulierung des Verses bei Johannes, nämlich Kapitel 19, Vers 28. Danach, als Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, hier wieder der Hinweis auf das Vollbrachtsein, sagte er, damit sich die Schrift erfüllte, mich dürstet. Diese Gestaltung des eigentlich nebensächlichen Ereignisses durch den Evangelisten zeigt seine Intention, darzustellen, dass und wie Jesus in vollkommener Hingabe an den Willen des Vaters bis zum Ende seines Lebens handelt und dass auch und vor allem sein Tod bis ins Detail hinein als die Erfüllung und die Vollendung der Schrift verstanden werden muss. Und das dritte Schriftzitat schließlich kommentiert das Verhalten der Soldaten. Sie zerschlagen dem bereits Gestorbenen nicht die Knochen, sondern einer der Soldaten öffnet seine Seite mit einer Lanze. Und das ist, fährt der Evangelist dann fort, geschehen, damit sich das Schriftwort erfülle. Und dann kommen zwei Zitate aus dem Alten Testament. Einmal wahrscheinlich aus dem Buch Exodus, Kapitel 12, Vers 46. Ihr sollt keinen Knochen des Paschalammes zerbrechen. Und ein zweites Zitat aus dem Propheten Zacharia, Kapitel 12, Vers 10, wo unter anderem auch steht, sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Es sollte mit dieser skizzenhaften Darstellung einiger Züge aus den Passionsgeschichten des Markus- und des Johannesevangeliums gezeigt werden, wie in der christlichen Verkündigung einerseits das geschichtlich einmalige und unverwechselbare Ereignis des Todes Jesu bewahrt und weitergegeben wird, wie zugleich aber auch dessen Bedeutung für die Gegenwart in je unterschiedlicher durch die Erfordernisse der Zeit und die Absicht der Verkündigung bedingter Reflexion und Auslegung entfaltet wird. Zweitens, zwei unterschiedliche Deutungen des Todes Jesu. Das gerade genannte Anliegen der Christen mit dem Rückgriff auf das Zeugnis der Schrift, die Jesusgeschichte, einschließlich dem Leiden, als dem Willen Gottes entsprechend zu erweisen, zeigt sich dann in der Formulierung, wie sie uns bereits bei der Emmausgeschichte begegnete, dass nämlich der Menschensohn leiden musste. So lautet etwa auch die erste Leidensankündigung, die uns Markus überliefert, in Kapitel 8, Vers 31. Dann begann er, sie darüber zu belehren, der Menschensohn müsse vieles erleiden und von den Ältesten, den hohen Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er werde getötet, aber nach 3 Tagen werde er auferstehen. Wenn hier von der Notwendigkeit des Leidens gesprochen wird, vom Müssen, im Griechischen formuliert mit Dei, dann ist das nicht Ausdruck einer Ergebung in einen mit schicksalhafter Notwendigkeit sich vollziehenden Geschichtsverlauf. Der Sinn dieses Müssen liegt auf der Linie des schon genannten Rückgriffs auf das Wort der Schrift. Es handelt sich nicht um eine Notwendigkeit, die sich innergeschichtlich begründen und belegen lässt. Man hat vielmehr zu sprechen von einer heilsgeschichtlichen Notwendigkeit des Leidens Jesu. In diesem Muss wird Bezug genommen auf den Willen Gottes. Es liegt hier eine Formulierung vor, die man nicht gerade als für das Alte Testament typisch bezeichnen kann. Denn diese Aussage, formuliert mit dem »Es ist notwendig« oder »Es muss der Menschensohn leiden«, diese Formulierung steht in einer gewissen Spannung zum personalen Gottesbild des Alten Testaments. Und es ist sicherlich auch kein Zufall, dass wir erst in der relativ spät anzusetzenden jüdischen Apokalyptik des 2. Jahrhunderts vor Christus entsprechende Anknüpfungspunkte im Alten Testament finden, etwa im Buch Daniel, Kapitel 2 in den Versen 28 und 29. Es geht dort um die Deutung des Traumes des Nebukadnezar durch Daniel. Und dort heißt es, dass das hier dargestellt ist, was sich am Ende dieser Zeiten ereignen muss. Eine ähnliche Formulierung finden wir dann auch in der neutestamentlichen Apokalypse, gleich im 1. Vers. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, damit er seinen Knechten zeigt, was bald geschehen muss. Größere Bedeutung hatte dieser Begriff des Müssens, also der Notwendigkeit, im griechisch-hellenistischen Denken mit der Vorstellung von der göttlichen Macht, die den Lauf der Welt bestimmt. Für die Übernahme in das christliche Denken ist diese Wurzel aus der hellenistischen Religiosität mit in Anschlag zu bringen. Wie an anderen Stellen im Neuen Testament mit dem Verweis auf die Schrift der Glaube der Christen formuliert wird, dass die Passion Jesu in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes ist, so ist es auch der Fall bei der formelhaften Formulierung mit dem Muss. Die Menschen sind vordergründig die Akteure. Doch nur vordergründig ist das Leiden Jesu das Werk von Menschen, das Ergebnis einer von Intrigen, Unverständnis oder auch von menschlichem und politischen Versagen bestimmten Geschehensabfolge. In Wirklichkeit entspricht es dem Willen Gottes und bedarf deshalb auch einer theologischen Erklärung. Als Anmerkung sei hier noch darauf verwiesen, dass vor allem die Formulierung, wie sie uns etwa Lukas überliefert, dass der Menschensohn vieles erleiden und von diesem Geschlecht verworfen werden muss, letztlich keine Erklärung des Rätsels und der Unbegreiflichkeit des Kreuzes zu geben vermag. Gerade diese Formulierung ist ganz entscheidend angewiesen auf den theologischen Kontext, nämlich auf die Glaubensgewissheit, dass die bleibende Bedeutung des Kreuzes darin liegt, dass es das Zeichen der Liebe Gottes ist. Und diese Gewissheit des Glaubens haben die ersten Christen formuliert aufgrund des Bekenntnisses, dass Gott den Gekreuzigten auferweckt hat. Zu dieser Deutung des Todes Jesu, die man als heilsgeschichtlich-kausale Deutung bezeichnen könnte, steht in einer gewissen Spannung eine andere Art der Einbindung des Kreuzes in die Verkündigung. Das Leiden des Messias wird in dieser zweiten Form der Deutung gerade nicht in seiner Entsprechung zum Willen Gottes zur Sprache gebracht. Es wird vielmehr das schuldhafte Handeln der Menschen in der Tötung Jesu betont. Und zu dieser Schuld der Menschen in der Tötung Jesu steht im Gegensatz das Handeln Gottes an Jesus. Und dieses Handeln Gottes zeigt sich in der Auferweckung. So lässt der Verfasser der Apostelgeschichte Petrus in der Pfingstpredigt folgendermaßen formulieren: Ihn, der nach Gottes beschlossenem Willen und Vorauswissen hingegeben wurde, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Gott aber hat ihn aus den Wehen des Todes befreit und auferweckt. Im Kreuz zeigen sich Feindschaft und Ablehnung der Menschen. Für die Verkündigung ist das Kreuz angewiesen auf ein Handeln Gottes, welches dieses Tun der Menschen revidiert. Die beiden Aussagen, ihr habt ihn getötet und Gott hat ihn auferweckt, stehen im Kontrast zueinander. Sie stehen aber auch in einer engen Beziehung zueinander, insofern sich Gottes Macht der Auferweckung nur am Gekreuzigten offenbaren konnte. Und doch wird gerade bei dieser Art von Jesu Tod zu sprechen deutlich, wie unabdingbar die Verkündigung von der Auferweckung zur christlichen Botschaft dazugehört. Das Kreuz kann für sich genommen verstanden werden als Beleg für das Scheitern Jesu. Es ließe sich allenfalls noch deuten als Zeichen für die Radikalität und für die Kompromisslosigkeit der Verkündigung Jesu. Damit wäre dieser Jesus erwiesen als ein Märtyrer, der sich für seinen Glauben bis zum Tod hingibt. Ein gewiss bedeutsames Handeln und ein vorbildhaftes Verhalten. Und doch, auch solches Urteil ist letztlich nur möglich, wenn es belegt werden kann, als aus dem Willen Gottes kommend. Für die vorgestellte Aussage vom rettenden Eingreifen Gottes, durch welchen das Unrecht der Menschen gewendet und der Tod überwunden worden ist, ist charakteristisch, dass der Tod nicht in seiner Heilswirkung zur Sprache gebracht wird, sondern dass das ganze Interesse verlegt wird auf das Handeln Gottes in der Auferweckung. Wie bei der markinischen Passionsgeschichte müssen wir auch bei dieser Deutung des Todes Jesu durch die, die sich in frühester Zeit zu ihm als den Messias bekennen, mit dem Einfluss der alttestamentlichen Tradition vom leidenden Gerechten rechnen. Es zeigt sich nun aber auch, dass diese Tradition vom leidenden Gerechten kein starres Schema darstellte, sondern eine Art Glaubensbekenntnis war mit unterschiedlichen Aspekten und unterschiedlichen Akzentuierungen. Während in der markinischen Passionsgeschichte stärker die Anfechtung des Gerechten im Leiden, seine Not der scheinbaren Verlassenheit von Gott thematisiert wird, steht in unserem Fall des sogenannten Kontrastschemas das Eingreifen Gottes zugunsten seines Gerechten, hier zugunsten Jesu, der unschuldig verfolgt und getötet wird, im Vordergrund. Wenn man den Tod Jesu auf dem Hintergrund der alttestamentlichen und jüdischen Glaubenstradition betrachtet, dann wird der Einfluss dieser Tradition auf das christologische Bekenntnis überdeutlich. Wir finden verschiedene Deutungen und Bewertungen, die im biblischen Glauben fundiert sind. Und wir können auch ganz konkret die Texte bzw. die Vorstellungen benennen, an welchen die Christen sich orientiert haben und mit deren Hilfe sie ihren Glauben formuliert haben. Allerdings darf eine solche Ableitung des christologischen Bekenntnisses aus den vorgegebenen Deutungskategorien nicht statisch gesehen werden. Wie etwa solch biblische Traditionen verschiedene Gesichtspunkte in sich vereinigen, die dann im christologischen Bekenntnis auch ganz unterschiedlich eingesetzt werden, so gehen natürlich auch die verschiedenen Vorstellungen ineinander über und verbinden sich miteinander. Solches ist an sich auch nicht weiter verwunderlich, denn die Übernahme von Begriffen, von Vorstellungen und theologischen, in Anführungszeichen, Systemen, sowohl und insbesondere aus dem Alten Testament, als auch aus dem in der griechisch-hellenistischen Welt vorhandenen Gottesglauben, hat einzig die Funktion, den Glauben unter Verwendung vorhandener Verstehensmuster zu deuten, also nicht den Glauben zu begründen. Diese theologischen Deutungen bewirken nicht den Glauben an Jesus als den Messias und Sohn Gottes, sondern sie dienen zu dessen Veranschaulichung und Verdeutlichung. Der Glaube an Jesus und seine dem Tod nachfolgende Einsetzung bei Gott als Herr und die Erwartung des durch ihn zu vollziehenden Gerichts, dieser Glaube ist das Vorgegebene. Es ist allerdings gleich zu ergänzen, dass auch für die Begründung und die Formulierung dieses Glaubens die biblische Tradition des Alten Testaments bzw. auch des zeitgenössischen Judentums bereits als Grundlage zu betrachten ist. Das heißt also, die Aussage, Gott hat Jesus auferweckt, Gott hat Jesus erhöht, oder die Erwartung, dass der zu Gott erhöhte Kyrios am Ende der Zeiten wiederkommen wird, ist auch nur möglich aufgrund solcher bereits vom Alten Testament kommender Vorstellungen. Trotz der genannten fließenden Übergänge zwischen den einzelnen Deutemustern und Erklärungsvorgaben aus der jüdischen Glaubensüberlieferung hat doch eine differenzierende Betrachtung seine Berechtigung und ist als notwendig anzusehen. Denn nur dann wird auch deutlich, wie der Glaube sich traditioneller Bilder und Vorstellungen bedient, um mit dieser Botschaft die Menschen zu treffen und sie betroffen zu machen. Diese grundsätzliche Möglichkeit und Notwendigkeit einer Differenzierung, damit verbunden aber auch die Beobachtung, dass die Grenzen nicht starr sind, sondern dass die verschiedenen Deutungen ineinander übergehen, dies gilt es jetzt auch zu beachten bei den noch zu nennenden Deutungen im nächsten Abschnitt. Das wäre also der dritte Abschnitt, der sich beschäftigt mit den Vorstellungen von Versöhnung und Sühne durch Jesu Tod. Häufig wird kein Unterschied gemacht zwischen den beiden Vorstellungen Versöhnung und Sühne. Wie sich noch zeigen wird, gibt es auch bedeutsame Gemeinsamkeiten und Überschneidungen. Und in der Beziehung auf den Tod Jesu fließen die Aussagen auch ineinander. Dennoch sind beide Vorstellungen von ihrem Ursprung her und hinsichtlich ihres Aussagegehaltes nicht einfach identisch. Mit dem Stichwort Versöhnung befinden wir uns, ganz allgemein gesprochen, im Bereich des privaten und politischen Lebens. Während Sühne, um gleich auf den entscheidenden Unterschied aufmerksam zu machen, seinen Ort im Kultischen geschehen hat. Der Akt der Versöhnung gehört in den Bereich des menschlichen Miteinander, wobei im Allgemeinen zugrunde liegt die zumindest grundsätzliche Gleichberechtigung der Partner. Versöhnung setzt voraus eine Situation, die bestimmt ist von Feindschaft zwischen Menschen, eine Situation, die behoben werden muss und auch behoben werden kann. Versöhnung geschieht durch Übereinkunft, durch Verhandlungen oder aber auch durch einen einseitigen Akt eines der Partner. In dieser ganz allgemeinen Bedeutung finden wir das Stichwort Versöhnen, auch im Neuen Testament, um nur ein Beispiel zu nennen. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 7, Vers 11, schreibt Paulus, wenn sich eine Frau von ihrem Mann scheiden lässt, soll sie unverheiratet bleiben oder sich wieder mit ihm versöhnen. Das heißt, die eheliche Gemeinschaft wieder mit ihm aufnehmen. Bezogen auf das Verhältnis Gottes zu seinem Volk, finden wir die Wortgruppe versöhnen in dem Teil der alttestamentlich-jüdischen Tradition, die wiederum vom griechisch-hellenistischen Denken beeinflusst ist. Etwa im 2. Makkabäerbuch. In diesem 2. Makkabäerbuch ist ja wohl auch ein ganz bekannter Text, das Martyrium der 7 Brüder gemeinsam mit ihrer Mutter. Vor allem auch wichtig, weil dort auch die Hoffnung auf eine endzeitliche Erweckung ausgesprochen ist. In diesem 2. Makkabäerbuch spricht der Jüngste von den 7 Brüdern folgendermaßen, wenn auch der lebendige Herr eine kurze Zeit lang auf uns zornig ist, um uns durch Strafen zu erziehen, so wird er sich doch mit seinen Dienern wieder versöhnen. 2. Makkabäerbuch, Kapitel 7, Vers 33. Zu dieser Stelle ist gleich festzustellen, Versöhnung ist hier ein einseitiges Handeln Gottes. Versöhnung ist ein Geschenk seiner Liebe. Gott überwindet eine Situation, die vom Menschen her gekennzeichnet ist durch Sünde, durch Unglaube und Ungehorsam. Auf dem Weg über das vom Hellenismus beeinflusste Judentum findet das Stichwort Versöhnung dann Eingang auch in das christliche Bekenntnis. Auffälligerweise ist die Versöhnungsaussage nur bei Paulus und in der von ihm bestimmten Tradition, also in den sogenannten Deuteropaulinen, im Kolosserbrief und im Epheserbrief zu finden. Das Spezifische des christlichen Glaubens ist dann zum einen, dass diese Versöhnung mit Gott einschließt Jesus Christus, vor allem seinen Tod. Das ist der erste gravierende Unterschied zur traditionellen Versöhnungsaussage. Gott versöhnt sich mit den Menschen oder versöhnt die Menschen, müssen wir besser sagen, aber jetzt in und durch Jesus Christus. Und ein zweiter wichtiger Unterschied, diese Versöhnung ist nicht mehr nur ein Hoffnungsgut für die Zukunft, sondern eine schon die Situation und das Leben der Menschen jetzt und heute bestimmende Wirklichkeit. So spricht Paulus im 2. Korintherbrief von Gott als demjenigen, der uns durch Christus mit sich versöhnt hat. 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 18. Wenn Paulus diese Vorstellung von der Versöhnung aufgreift, um damit den Glauben an das von Gott in Jesus geschenkte Heil zu umschreiben, dann wird in dieser Formulierung, wenn man sie vergleicht mit anderen Bekenntnisaussagen, stärker das Moment der personalen Beziehung des einzelnen Menschen zu Gott betont. das durch die Sünde gestörte Verhältnis des Menschen zu Gott erfährt von Gott her eine Wende, und zwar durch sein Handeln in Jesus Christus. Dieses Handeln Gottes in Christus schließt in besonderer Weise ein seinen Tod. Das kann man etwa auch im Kontext dieser genannten Korintherstelle, 2 Korinther 5, dann ganz deutlich sehen. Und noch deutlicher wird es im Zusammenhang eines anderen Kapitels, nämlich aus dem Römerbrief, Kapitel 5. Gleich im einleitenden Vers 1, also Römer 5, Vers 1, charakterisiert Paulus die neue Situation der Menschen mit dem Stichwort Frieden. Gerecht gemacht aus Glauben haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Versöhnung und Friede stehen in einer engen Beziehung zueinander. Denn die vorhergehende Situation der Menschen, ihre Beziehung zu Gott, war gekennzeichnet durch die Feindschaft der Sünde. Das die Versöhnung bewirkende Handeln Gottes ist dann Jesu Tod. Und so schreibt Paulus dann im Vers 10, da wir mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde Gottes waren, werden wir erst recht, nachdem wir versöhnt sind, gerettet werden durch sein Leben. Hier wird nun ganz ausdrücklich gesagt, dass Jesu Tod es ist, wodurch Gott uns seine Versöhnung geschenkt hat. Es ist aber keineswegs so, als ob Gott darauf angewiesen wäre, durch diesen Tod befriedigt oder besänftigt zu werden. Jesus steht auf der Seite Gottes. Sein Tod ist Zeichen der Liebe Gottes zu den Menschen. Auch in der Aussage von der Versöhnung durch den Tod Jesu Christi bleibt der Mensch immer der ganz und gar von dieser Tat Betroffene, besser der von dieser Tat Beschenkte. Mit der Einbeziehung des Todes Jesu in die Neubestimmung des Verhältnisses zwischen Gott und Mensch kommt dem Tod dann eine besondere, sogar die spezifische Bedeutung für die Heilsvermittlung zu. Während bei der Versöhnung allerdings grundsätzlich dem Tod keine heilswirksame und heilsvermittelnde Funktion zukommen muss, ist dies ganz anders bei der jetzt noch kurz anzusprechenden Sühneaussage. Paulus hat natürlich Versöhnung mit dem Tod verbunden und spricht dort schon durch davon, dass wir durch den Tod versöhnt sind. Grundsätzlich ist aber diese Verbindung mit dem Tod nicht notwendig. Anders, wie gesagt, jetzt bei der Sühneaussage. Die Verknüpfung von Jesu Tod mit der Aussage der Sühne soll hier genannt werden als eine der Formen der biblischen Wendungen, in welchen der Tod Jesu in seiner Heilsbedeutsamkeit zur Sprache gebracht wird. Unsere Aufmerksamkeit gilt folglich bei dieser letzten Aussageform zu Jesu Tod insgesamt den Deutungen, die ihm im Anschluss an vor allem alttestamentliche Aussagen eine soteriologische, heilsbedeutsame Bedeutung zuschreiben. Der Grundgedanke ist dabei jeweils, dass durch das Fehlverhalten der Menschen insgesamt und die Sünden der Einzelnen gestörte Verhältnis zu Gott wird von Gott her in einem besonderen Akt, in einer Tat seiner Liebe bereinigt und die gottgewollte Ordnung der Beziehung wird wiederhergestellt. Gott handelt für den Menschen, und für dieses Handeln Gottes für die Menschen kennt die biblische Tradition des Alten Testaments unterschiedliche Vorstellungen und Formulierungen. Die gemeinsame Mitte aller Formulierungen ist, dass es jeweils um die Beziehung Gottes zu den Menschen geht, die glaubend gedeutet und beschrieben wird. Und darin liegt das entscheidende Motiv für die Übernahme solcher Vorstellungen in die neutestamentlich-christliche Überlieferung. Die ersten Christen wissen, dass Gott immer schon in der Geschichte für die Welt und in besonderer Weise für das auserwählte Volk Israel sich als der heilswillige Gott gezeigt hat. Der Bund und das Gesetz sind Zeichen dieser Zuwendung Gottes. Im Opfer und in verschiedenen kultischen Ritualen hat Gott dem Volk sodann die Möglichkeit gegeben, sich in der Besinnung auf eigene Verfehlungen immer wieder des Gnadenwillens Gottes zu vergewissern. Diejenigen, die an den Messias Jesus glauben, glauben weiterhin an Jahwe und an seinen Heilswillen. Ja, sie glauben daran, dass Jahwe in und durch Jesus in ganz besonderer, in abschließender Weise sich offenbart hat, wie es etwa die einleitende Sequenz des Hebräerbriefs formuliert. In der Formulierung ihres Bekenntnisses sind die Christen, wenn wir sie mal so nennen wollen, deshalb einerseits verwiesen auf und gebunden an die Glaubenstradition Israels. Andererseits wollen und müssen sie auch sagen, dass in und mit Jesus eigentlich im Blick auf die Tradition und die Geschichte Gott unvergleichlich gehandelt hat. Und in den Bekenntnisaussagen zum Tod Jesu kommen diese beiden Aspekte auch zum Ausdruck. Einerseits die Kontinuität und andererseits das Moment des völlig Unvergleichlichen. Aus den verschiedenen Möglichkeiten, den Tod Jesu in seinem Heilssinn zu kennzeichnen, seien hier zwei ganz kurz angesprochen. Es ist zum einen die recht häufig begegnende, schon sehr früh in formelhaftem Gebrauch stilisierte Wendung, die den Tod Jesu darstellt als ein Geschehen für uns bzw. für unsere Sünden. Mit der Präposition für kann im Griechischen wie im Deutschen eine doppelte Bedeutung verbunden sein, entweder zugunsten von oder anstelle von. Beide Bedeutungen sind nicht identisch und sie müssen auch nicht unbedingt zusammengehören. Man könnte dies an einigen Beispielen auch aus dem Neuen Testament verdeutlichen. Beispielsweise für den Gedanken der Stellvertretung, also anstelle von, bei Paulus 2 Korinther Kapitel 5 Vers 14, einer starb für alle. Hier ist eindeutig der Gedanke der Stellvertretung angesprochen. Oder der Gedanke der sühnenden Bedeutung aus dem Römerbrief Kapitel 5 Vers 6, Christus ist, als wir noch schwach waren, für Gottlose gestorben. Hier nicht nur anstelle von, sondern zugunsten von Gottlosen. Gerade aber im Neuen Testament gehen die beiden Aussageebenen ineinander über und verschmelzen. Denn das von Jesus stellvertretend übernommene Leiden hat für die Menschen sühnende Bedeutung. Jesu Tod war ein Sterben uns zugute, zu unserem Heil, zu unserer Erlösung. Dazu lassen sich in vorchristlicher Zeit ebenfalls gewisse Entwicklungslinien und Voraussetzungen benennen. In der griechisch-hellenistischen Welt war der Gedanke der Stellvertretung durchaus geläufig, auch der Gedanke eines stellvertretenden Todes, etwa für einen Freund. Und dieser Gedanke wird dann auch wieder aufgegriffen in den Makkabäerbüchern, die uns schon begegnet sind, die also Einfluss solch griechisch-hellenistischen Denkens zeigen. In dem Zusammenhang wäre jetzt natürlich auch für uns, für unsere Sünden einzugehen auf Jesaja 53. Ich habe aber darauf hingewiesen, dass ich dieses Kapitel, dieses vierte Gottesknecht nicht ganz bewusst ausgespart habe. Darüber könnte man auch vom Neuen Testament her kommend mehr als einen Vortrag bestreiten. Insbesondere bei Paulus gewinnt diese Form der Deutung des Todes Jesu als stellvertretender Sühnetod zentralen Stellenwert. Eigens zu erwähnen ist in dem Zusammenhang auch die Gestaltung des Bekenntnisses, nämlich die Gestaltung in der Form einer Gottesprädikation, etwa in den sogenannten Sendungsformeln. Gott sandte seinen Sohn, etwa in Römerbrief Kapitel 8 Vers 3, oder die Verbindung mit dem Motiv der Liebe Gottes, Römerbrief, Kapitel 5, Vers 8. Gott aber hat seine Liebe zu uns darin erwiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Diese betonte Hinordnung auf die Theologie zeigt, dass für Paulus bei diesem Bekenntnis nicht nur das zentrale Geheimnis der Soteriologie und der Christologie zur Sprache gebracht wird, sondern dass der Tod Jesu auch die entscheidende Aussage über Gott und über den Willen Gottes enthält. In der jüdischen Glaubenstradition hat der Gedanke der Sühne nun auch einen besonderen Platz im Kontext des Kultes. Und eindringlich wird dies beschrieben in Levitikus Kapitel 16 in der Darstellung des Rituals des großen Versöhnungstages. Vielleicht ganz kurz ein paar Hinweise auf diese alttestamentliche Stelle, Levitikus 16, diese Form der Feier des großen Versöhnungstages. An diesem Festtag, dem zentralen Festtag, versammelt sich das Volk im Tempel zu besonderen Opfern. Das Opfer wurde feierlich vollzogen als Sühne für das Heiligtum, für die Priester und für das Volk. Der hohe Priester sprengte vor die goldene Deckplatte, welche als Ersatz für die Bundeslade im Allerheiligsten des Tempels sich befand und Symbol der Gegenwart Gottes war, von dem Blut einmal des getöteten Jungstiers, als auch vom Blut des getöteten Ziegenbockes. So soll er, sagt die Weisung im Buch Levitikus, das Heiligtum von den Unreinheiten der Israeliten, von allen ihren Freveltaten und Sünden entsühnen. Mit diesem Ritual des Blutsprengens erfolgt in symbolisch-ritueller Form die Übereignung aller Sünder und der sündig unreinen Gemeinschaft an die Gottheit, die sich deren Gericht unterwerfen, Vergebung ihrer Schuld erwarten und diese Vergebung schließlich auch erhalten. Mit der Hingabe des Blutes im stellvertretenden Tod des geopferten Tieres wird dem Menschen die Schuld erlassen und Sühne gewährt. Es handelt sich also nicht um irgendeine Art von Selbsterlösung. Die Initiative, auch bei diesem kultischen Ritus, liegt immer bei Jahwe. Nur Jahwe ist handelndes Subjekt. Der Einzelne bzw. das Volk empfangen die Sühne. Und an diese Sühnetheologie knüpft etwa auch ein Traditionsstück an, das wir bei Paulus finden, das allerdings schon vor Paulus formuliert worden ist, aus dem Römerbrief in den Kapiteln, im Kapitel 3 in den Versen 25 und 26 aufgenommen. Gott hat ihn, nämlich Jesus, hingestellt als Sühneort in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Jesu Tod wird hier interpretiert als kultisches Sühnopfer. Die jedes Jahr neu von Gott geschenkte Reinigung des Volkes von Sünden im Rahmen der kultischen Handlungen des großen Versöhnungstages hat im Tod Jesu eine einerseits analoge, andererseits grundlegend andere und jede und jene Sündenhandlung ablösende Verwirklichung erfahren. Die durch Jesus gewirkte Sühne, einmalig und unwiederholbar, gilt für die Gegenwart und für alle Zeiten. Und sie hat universale Bedeutsamkeit. Mit dem Rückgriff auf diese Tradition des großen Versöhnungstages für die Deutung des Todes Jesu kommt einerseits der Gedanke der heilsgeschichtlichen Kontinuität zur Darstellung. Andererseits liegt in der christologischen Verwendung des Sühnemotivs auch der Anspruch vor, dass jetzt über Vergebung und Sühne nur noch im Blick auf Jesus und seinen Tod gesprochen werden kann. Lassen Sie mich abschließend ein paar rück- und etwas auch vorausblickende Bemerkungen anfügen. Die Verkündigung von Jesu Tod erfolgt im Neuen Testament nicht in einer einheitlichen und festgefügten Aussageform. Kennzeichen ist im Gegenteil die Vielfalt. Das ist eigentlich auch gar nicht verwunderlich, denn als Verkündigung, als Frohbotschaft, die auf die Menschen, und auf den Glauben der Menschen ausgerichtet ist, gehen diese verschiedenen Formen ein auf die Bedingungen ihrer Zeit und ihrer Umwelt. Ausschlaggebend kann einmal sein der unterschiedliche Sachzusammenhang. In einer hymnischen Einbindung wird der Tod Jesu in einer anderen Form zur Sprache gebracht als etwa in einer erzählerischen Darstellung. Es ist dann zweitens die unterschiedliche Gemeindesituation von Bedeutung, ob also eine Gemeinde stärker geprägt ist vom palästinischen, weiterhin gesetzestreuen Judentum, oder aber ob eine Gemeinde schon etwas stärker unter dem Einfluss des eher liberalen, hellenistisch bestimmten Judentums steht. Und es ist drittens das unterschiedliche Aussageziel. Bei einer apologetischen Zielsetzung kann die Schriftgemäßheit des Leidens oder auch die Unschuld des Hingerichteten stärker betont werden. Das Bekenntnis zum Tod Jesu für die vielen, beziehungsweise für uns oder für euch, gehört zumindest ursprünglich in den Rahmen der eucharistischen Feier. An solche Feststellungen kann man dann die Überlegungen anschließen, die jetzt nur als Problem einmal genannt werden sollen, oder ein Problem, das hier genannt werden soll, die Überlegung, wie man heute sachgemäß vom Tod Jesu reden kann. Reicht es aus, die neutestamentlichen Aussagen und Deutungen zu wiederholen? Stehen wir da nicht häufig vor dem Problem, dass wir für die verwendeten Begriffe und Vorstellungen, wie zum Beispiel Opfer, Sühne, Stellvertretung oder Versöhnung, zuerst einmal eine Übersetzung brauchen, eine Klärung der zugrunde liegenden Vorstellungen bzw. der religionsgeschichtlichen Voraussetzungen. Es ist sicher so, dass manche Aussagen aufgrund ihrer Fremdheit in der Tat eher die Gefahr in sich bergen, dass sie entweder als dogmatische Formeln einfach weitergereicht werden oder dass sie zum Teil aufgrund ihrer Unverständlichkeit fast wie Zauberformeln verwendet werden. Aufgabe der christlichen Verkündigung muss es immer sein, die Botschaft des Neuen Testaments neu zu übersetzen und sie als die Botschaft von der durch Gott in Jesus Christus geschenkten Befreiung und Erlösung zu entfalten. Wobei hier mit dem Begriff der Erlösung auch schon wieder ein Stichwort eingeführt ist, das der Erklärung bedarf. Diese Verkündigung wird sich jedoch bleibend orientieren müssen an der biblischen Botschaft. Andernfalls bestünde die Gefahr, dass wir zusammen mit den sperrigen Aussagen zu Jesu Tod und dessen theologischer Bedeutung auch das zentrale Bekenntnis um seine Kraft bringen, das, wie Paulus sagt, gerade in der ärgerniserregenden und als Torheit betrachteten Botschaft vom Kreuz für die Glaubenden Gottes Kraft und Gottes Weisheit liegen. So im 1. Korintherbrief in Kapitel 1 in den Versen 23 und 24. Ich danke für Ihre Geduld.
Lorenz Oberlinner wurde am 4.7.1942 in Riepertsham in Bayern geboren. Nach Abschluss des Studiums der katholischen Theologie wurde er im Jahr 1974 von der Theologischen Fakultät der Universität Freiburg im Breisgau zum Doktor der Theologie promoviert. Nach seiner Habilitation im Fach Neutestamentliche Exegese im Jahr 1979 lehrte er von 1981 bis 1983 Biblische Theologie am Seminar für Katholische Theologie der Freien Universität Berlin und von 1983 bis 1984 Einleitung in das Neue Testament und Neutestamentliche Zeitgeschichte an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Bonn.
Im Jahr 1984 erfolgte seine Berufung zum ordentlichen Professor für neutestamentliche Literatur und Exegese an der Theologischen Fakultät der Universität Freiburg im Breisgau. Seine wichtigsten Werke sind Historische Überlieferung und christologische Aussage zur Frage der Brüder Jesu in der Synopse, erschienen 1975, Todeserwartung und Todesgewissheit Jesu zum Problem einer historischen Begründung, 1980, Auferstehung Jesu, Auferstehung der Christen, Deutungen des Osterglaubens, Festschrift für Anton Vögtle zum 75. Geburtstag, herausgegeben von Lorenz Oberlehner 1986, Salz der Erde, Licht der Welt, exegetische Studien zum Matthäusevangelium, Festschrift für Anton Vögtle zum 80. Geburtstag, herausgegeben von Lorenz Oberlehner und Peter Fiedler von 1991, und Anpassung oder Widerspruch, von der apostolischen zur nachapostolischen Kirche 1992 zusammen mit Anton Vögtle, die Pastoralbriefe, erschienen in drei Bänden 1994 bis 1996. Diese Rede liegt auch als Aufsatz digitalisiert auf dem Freiburger Dokumentenserver vor.